Nachdem dann also die ordnungsgemäße Anwesenheit, auch die mentale Anwesenheit aller Anwesenden gewährleistet wäre, darf ich Sie ganz herzlich diesen Vortrag begrüßen. Thema 99,9% war gestern Linux und Hochverfügbarkeit. Kurz nochmal zu mir selbst, mein Name ist Martin Gerhard Loschwitz, ich arbeite bei der Linbit in Wien. Wir sind die mit DRBD und wir machen recht viel mit Heartbeat und HA und generell und verdienen unser Geld damit und haben deswegen ein virales Interesse daran, dass das alles soweit funktioniert. Und ich möchte Ihnen in diesem Vortrag einen kleinen Einblick in das Thema Linux und HA geben, dazu die folgenden Themengebiete abhandeln, nämlich zunächst mal, warum brauche ich eigentlich Hochverfügbarkeit? Die nächste Frage, was bedeutet hochverfügbar? Es gibt immer wieder sehr viele Kontroversen zu diesem Thema. Welche Komponenten gehören zu einem typischen Linux-HA-Setup dazu? Und am Ende möchte ich Ihnen gerne zwei Beispiele vorstellen für ein schon implementiertes HA-System, wobei das letzte dann nur noch sehr kurz behandelt werden wird, weil es eigentlich ein ganz typisches HA-Setup ist und da nicht viel passiert ist. Nun, in medias res, warum ist hohe Verfügbarkeit eigentlich notwendig? Stellen Sie sich ein typisches Server-Setup vor, wie Sie es im Netz zu hunderttausenden Stück finden, wie auch immer. Sie haben eine Datenbank, Sie haben einen Webserver, über den... Sie haben einen Webserver, der Daten in diese Datenbank füttert und Sie haben einen Mail-Server, der auf diese Datenbank zugreift. Und wenn die Datenbank, die in diesem Falle hier als ein einzelnes System eingezeichnet ist, eine Schwierigkeit hat, ein Problem, ein Hardware-Defekt, ein Netzwerk-Defekt, das ist immer noch nicht wirklich gut. Besser? Na gut, versuchen wir es mal. Also, wenn eben diese Hardware ein Problem hat, wenn diese Hardware also ausfällt, dann sehen Sie, dass der Webserver und der Mail als solche zwar noch funktionieren, aber eben nicht mehr die Datenbank haben und damit steht das Geschäft still. Wenn Sie sich vorstellen, dass es für jede normale Firma schon ein Problem ist, wenn die eigene Website offline ist und wenn Sie sich dann noch vorstellen, dass viele Firmen einzig und allein ihr Geschäft über ihre Webseite betreiben, dann können Sie sich vorstellen, welche Schwierigkeiten resultieren, wenn die Website nicht mehr funktioniert, weil ein Server-Defekt ist oder weil andere Schwierigkeiten aufgetreten sind. Wo schaut man nach, wenn man wissen möchte, was Hochverfügbarkeit eigentlich bedeutet? Ich als ehemaliger Student natürlich in der Wikipedia. Hochverfügbarkeit bedeutet laut Wikipedia nämlich die Tatsache, die Fähigkeit eines Systems bei Ausfall einer seiner Komponenten einen uneingeschränkten Betrieb zu gewährleisten. Das heißt, wenn in einem HA-Setup eine einzelne Maschine, eine einzelne Hardware-Komponente ausfällt, dann darf das den Betrieb dieser Hardware-Komponente nicht beeinflussen. Die Dienste, die diese Komponente anbietet, müssen weiterhin funktionieren. Ja, es funktioniert nicht so wirklich gut. Wird das gefilmt? Zu laut oder zu leise? Weiter runter? Besser so? Das? Na, schauen wir mal. Also, wie gesagt, ein bestehendes System muss auch dann definitiv noch funktionieren, wenn eine seiner Komponenten ausfällt. Und dazu gilt prinzipiell, dass Services sich natürlich redundant auslegen lassen. Nämlich dann, wenn die gleiche Anwendung in einem Cluster, der aus mindestens zwei Systemen besteht, prinzipiell auf jedem dieser beiden Rechner funktionieren kann, laufen kann. Wenn also die gleiche Hardware, die gleiche Software vorhanden ist und wenn natürlich vor allem auch die gleichen Daten vorhanden sind. Welche Anforderungen hat ein solches HA-Setup? Ich habe es gerade schon zum Teil erwähnt. Natürlich gibt es grundlegende Voraussetzungen an die Location, also an das Rechenzentrum selbst, in dem diese Server-Applikation steht. Wenn Sie ein hochverfügbares Setup gewährleisten möchten, dann hilft Ihnen das nicht viel, wenn Ihre Computer als solche redundant sind und ein Netzwerkswitch ausfällt. Das heißt, Sie benötigen für ein Hochverfügbarkeits-Setup eben nicht nur redundante Computer, sondern Sie benötigen auch redundante Netzwerkswitches. Sie benötigen einen redundanten Uplink, einen redundanten Netzwerk-Uplink, denn wenn das Netzwerk im Rechenzentrum eingeht und keine zweite Verbindung zu einem anderen Provider da ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Sie benötigen eine redundante Stromversorgung, denn wenn Sie einen Cluster aus mehreren Computern... Wenn Sie einen Cluster aus mehreren Computern haben und in diesem Cluster die Stromversorgung abbricht und beide Computer am gleichen Stromkreis hängen, dann bringen Ihnen das schönste HA-Setup nichts, eben weil dann beide Rechner aus sind. Wenn Sie planen, ein Crosslink-Setup einzusetzen, also ein Cross-Site-Setup, ein Crosslink-Setup in diesem Falle, wenn Sie also planen, Ihre Plattform auf zwei verschiedene Rechenzentren zu unterteilen, dann müssen Sie dafür Sorge tragen, dass zwischen diesen beiden Rechenzentren eine entsprechende Verbindung existiert, um im Falle eines Problems auf das andere Rechenzentrum umschalten zu können. Das sind Dinge, die sind natürlich nicht a priori vorhanden, sondern die müssen Sie ganz explizit dann, wenn Sie Ihr Setup planen, bei der Firma, bei dem Rechenzentrum in Auftrag geben. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Es gibt Anforderungen an die Hard- und die Software, die in einem solchen Setup zum Einsatz kommen. Server, die die gleiche Hardware bzw. die gleiche Aufgabe übernehmen sollen, müssen die gleiche Hardware haben. Sie können sich vorstellen, wenn Sie einen Datenbankserver haben, der 16 GB RAM hat und irgendeine Applikation läuft, dann wird nicht ein Rechner mit 2 GB RAM die Aufgaben dieses Servers nahtlos übernehmen können. Sie müssen dafür sorgen, dass für jede einzelne geplante Aufgabe, also für Load Balancer, für Webserver und so weiter, mindestens ein Rechnerpaar existiert. Das heißt, dass mindestens 2 Webserver existieren sollten, wenn Load Balancing stattfindet, dass 2 Load Balancer existieren sollten, falls einer von beiden eingeht und so weiter und so fort. Sie sollten natürlich Sorge dafür tragen, dass Sie die gleiche Software auf beiden Systemen installiert haben. Sie können sich vorstellen, dass Sie dann, wenn Sie einen Debian und einen SUSE Linux Enterprise Server haben, nicht nahtlos zwischen diesen beiden Systemen hin und her switchen können, weil da bestimmte Programme anders kompiliert sind, weil die Daten an anderen Stellen liegen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch Beschränkungen im Hinblick auf den Hardwarehersteller. Wenn ich eine Hardware kaufe und möchte, dass diese Fehlerfalle möglichst schnell ersetzt wird, dann muss ich wissen, wie ist die maximale Erstreaktionszeit. Und was kostet es mich eigentlich, wenn ich einen Techniker von diesem Hersteller bei mir vor Ort haben möchte, damit er diese Hardware repariert, wenn sie ausgefallen ist? Prinzipiell kann man eine Linux-HA-Lösung aus 4 verschiedenen Komponenten aufsetzen. Aus DMBD, aus Heartbeat, beziehungsweise aus Pacemaker, wie es neuerdings heißt, aus CSync 2 und zur Überwachung am Ende mit Nagios. DRBD ist eine Speicherlösung. DRBD ist eine Speicherlösung für Linux, eine Art RAID 1 über Netzwerk. Wenn Sie sich diese Grafik mal anschauen, dann sehen Sie, dass Sie 2 Computer haben und jeder dieser Computer hat 2 Netzwerkkarten. Eine Netzwerkkarte für den normalen Netzwerkanklick und eine Netzwerkkarte, über die diese beiden Rechner miteinander verbunden sind. DRBD ist eine Software, die im Block-Layer des Kernels liegt und dafür sorgt, dass Daten, die auf einem Rechner auf die Platte geschrieben werden, über die Verbindung zum anderen Rechner hin auch auf der Platte in diesem Rechner geschrieben werden. Das heißt, Sie sorgen mit DRBD dafür, dass Sie auf einem Rechner prinzipiell immer die gleichen Daten haben wie auf dem anderen Rechner. Wir sprechen immer von Primary-Secondary Setup, weil immer einer von beiden Clusterknoten, der derzeit aktiv ist, also der, auf dem Ihre Anwendung läuft, und einer der sekundäre, also der, der nur die Datenupdates vom anderen Clusterpartner überhaupt empfängt. DRBD blockt im Falle eines Failovers, also im Falle des Ausfalls eines Clusterknotens, die Funktion der jeweiligen Programme auf dem anderen Knoten. Denn die Daten, die über ein DRBD-Laufwerk geschrieben werden, liegen ja eben auch auf dem anderen Knoten. Und so kann die gleiche Applikation auf diesem Knoten genauso gestartet werden, wie auf dem anderen Knoten, der dann nicht mehr existiert. Last but not least, das ist ein Feature, das mit DRBD 8.3.0, also mit der letzten Version hinzugekommen ist, kann DRBD auch Knoten an einem dritten Standpunkt haben. Das heißt, Sie können Daten an 3 unterschiedlichen Stellen replizieren und Sie können dafür sorgen, dass Sie einen dritten Standort haben, ein zweites Rechenzentrum zum Beispiel, wo Sie dann im Falle von Problemen mit einem Netzwerkrechenzentrum ein anderes Netzwerkrechenzentrum auswählen können. Neben DRBD ist für einen funktionierenden Linux-HA-Cluster auch Heartbeat unerlässlich. Heartbeat ist ein Cluster-Manager. Heartbeat läuft auf allen Knoten eines Clusters und sorgt dafür, dass diese Clusterknoten sich gegenseitig überwachen. Das bedeutet, Heartbeat setzt in regelmäßigen Abständen sogenannte Pings ab und schaut, ob seine Gegenseite überhaupt noch da ist. Wenn Heartbeat herausfindet, dass das nicht der Fall ist, initiiert es entsprechende Notfallmaßnahmen. Heartbeat kümmert sich darum, welche Services auf einem Clusterknoten laufen. Das heißt, Heartbeat weiß, welche Dienste soll ein Linux-Cluster anbieten, und überprüft in regelmäßigen Abständen, ob dieser Linux-Cluster die Dienste auch tatsächlich anbietet. In der Heartbeat-Sprache heißt das Ganze dann Ressource. Was passiert, wenn in einem Heartbeat-Cluster einer der beiden Knoten ausfällt? Hier eine schematische Darstellung. Sie sehen in diesem Beispiel, dass im oberen Teil des Bildes tatsächlich ein Client, ein von außen zugreifender Client, auf den Knoten 2 zugreift, die Node 2. In dem Moment, in dem Heartbeat merkt, das Heartbeat, das im Knoten 1 läuft, dass der Knoten 2 auf seine Pings oder auf seine Anfragen nicht mehr antwortet, markiert er diesen Clusterknoten als tot, holt sich in diesem Beispiel zum Beispiel die öffentliche IP-Adresse dieses Clusterknotens und anschließend findet die Kommunikation zwischen dem Client und dem ersten Knoten im Cluster statt. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Das heißt, wenn der Knoten 2 danach dann wieder verfügbar ist, kann man das Ganze auch wieder zurückstellen. Das ist allerdings kein Automatismus. Das heißt, das muss so nicht automatisch stattfinden. Eine weitere Komponente in einem Cluster-Setup, die man vielleicht auch manches an den vorangegangenen Vortrag hier noch erwähnen sollte, ist CSync. CSync 2 ist eine kleine Software, die wir selbst geschrieben haben und die im Wesentlichen dafür sorgt, dass Konfigurationsdateien synchronisiert werden. Wir hatten eben hier den Vortrag über Puppet. Das heißt, wir hatten die komplette grafische Verwaltung von einzelnen Netzwerkknoten. Wir hatten die synchrone Verwaltung von einzelnen Netzwerkknoten. Und wenn wir CSync 2 vorstellen, erwähnen, dann fragt man uns immer, warum alles in der Welt wir so eine komplizierte Lösung für dieses Thema eigentlich nehmen. Ja? Wir haben bei uns meistens Debian GNU/Linux im Einsatz. Debian GNU/Linux hat den großen Vorteil, dass es ein sehr nüchternes Betriebssystem ist. Nüchtern im Sinne von, ich kann bestimmen, was wo läuft. Ich kann anhand von Konfigurationsdateien festlegen, welche Dienste ich starten möchte und so weiter und so fort. Und ich muss nicht auf ein grafisches Interface zurückgreifen. Diejenigen, die sich vielleicht noch an alte SUSE-Zeiten mit Yast und so weiter erinnern, werden wissen, dass Konfigurationstools, grafische Konfigurationstools, meistens mehr Schaden anrichten als sie nützen. Und wir haben deswegen CSync 2, nicht erfunden, aber zumindest geschrieben, eben um die Nüchternheit des Debian-Systems erhalten zu können. Wir machen nämlich mit CSync 2 nichts anderes, als Konfigurationsdateien automatisiert von mehreren Clusterknoten her zu synchronisieren. Das heißt, ein Clusterknoten hat in ETC mit CSync 2 normalerweise die gleichen Dateien wie ein anderer. So ist sichergestellt, dass im Failover-Falle, das heißt, wenn ein Clusterknoten tatsächlich kaputt geht, die andere Hälfte des Clusters, die die gleiche Konfigurationsdatei hat wie die eine, die Applikation mit den gleichen Parametern starten kann, mit den gleichen Daten, die auf dem DBD-Laufwerk liegen und so eben genauso funktioniert wie der andere Teil des Clusters, wie der Cluster, der dann kaputt ist, wie der Clusterknoten. Wenn man das Ganze umdreht, wenn man sagt, man hat kein Debian, sondern man hat zum Beispiel ein SUSE, ein wie auch immer geartetes SUSE, dann gilt das Gleiche eigentlich genauso. Da gibt es nämlich dann die grafischen Konfigurationsdateien, in denen wir versuchen, mit CSync 2 zumindest zum Teil den Rang abzulaufen, indem wir nämlich einfach auf die grafischen Konfigurationstools verzichten und Programme trotzdem per Konfigurationsdatei bearbeiten und diese Konfigurationsdateien mit CSync 2 anschließend bearbeiten. Manuelles Synchronisieren per Rsync und SCP wäre möglich, allerdings sehr mühsam, denn Sie müssten natürlich jedes Mal, wenn Sie eine Konfigurationsdatei verändern, sicherstellen und sich vor allem daran erinnern, dass diese Konfigurationsdatei auf den anderen Knoten des Clusters synchronisiert gehört. Und das vergisst man im Stress des Alltags sehr, sehr einfach. Das heißt, CSync 2 erlaubt es zum Beispiel auch, beim Login ein Kommando auszuführen, das einem automatisch zeigt, welche Konfigurationsdateien gerade verändert sind und diese danach zu synchronisieren. Ich möchte Ihnen dann jetzt in diesem zweiten Teil, der etwas länger sein wird als der erste, zwei Systeme vorstellen. Zwei Systeme, wie wir sie konzipiert haben, mit diesen vier gerade eben genannten Komponenten, nämlich mit DRBD, mit Heartbeat, mit CSync 2 und Nagios. Das erste System ist ein System, das wir so, wie es heute ist, zwar zum Teil konzipiert haben, aber wir haben das System in einem sehr frühen Wachstumsstadium übernommen. Wir hatten einen Kunden, der zu uns gekommen ist und gesagt hat, wir haben eine Lösung und unsere Lösung funktioniert nicht zuverlässig, wir brauchen Hilfe. Ein aktueller Netzplan von diesem System sieht so aus. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, macht aber nicht. Jeder dieser Kästen da ist ein einzelner Computer, der in einem Cluster-Setup funktioniert und der auch tatsächlich das tut, was er soll. Dieses Setup ist in 6 Jahren gewachsen. Wenn wir das von Anfang an hätten planen können, hätten wir das ein bisschen anders gestaltet. Aber die Gegebenheiten zu den jeweiligen Zeitpunkten haben keine andere Art der Konfiguration zugelassen. Das Unternehmen, das damals an uns herangetreten ist, ist mit uns herangetreten mit den Voraussetzungen, dass erstens ein sehr niedriger Einstiegspreis notwendig war. Das war eigentlich ein typisches Startup, wenn man es mal ganz nüchtern sieht. Das heißt, ein Unternehmen, das am Anfang sehr, sehr wenig Geld hatte, das erst Geld generieren musste, das Einnahmen generieren musste anhand der Produkte, die es verkauft hat. Und so war einer der wichtigen Faktoren, dass das, was sie am Anfang machen wollten, möglichst wenig kosten musste und dabei aber trotzdem möglichst effizient sein musste. Sie wollten eine große Skalierbarkeit erreichen. Das heißt, sie wollten sichergestellt wissen, dass am Ende oder das im Laufe des Systems, in der Entwicklung dieses Systems, problemlos Komponenten erweitert werden können, eben um größere Last, die durch größere Kunden, die durch mehr Kunden entsteht, abfangen zu können. Sie wollten die größtmögliche maximale Verfügbarkeit erreichen. Der Kunde, von dem wir reden, hat Kunden in Europa, in Amerika und in anderen Teilen der Welt. Das heißt, wenn hier bei uns Nacht ist und bei ihm irgendwas am System ausfällt, dann ärgern sich trotzdem irgendwelche seiner Kunden, weil die Systeme nicht verfügbar sind. Die rufen dann immer bei ihm an, wenn bei ihm gerade auch Nacht ist, und dann wird er relativ unangenehm. Die Wartungskosten dieses Systems sollten so gering wie möglich sein. Das heißt, das System sollte idealerweise einmal installiert werden und dann im Laufe seines Lebens bloß noch Sicherheitsupdates empfangen oder möglicherweise zwischendurch Distributionsupdates. Andererseits sollten die Wartungskosten aber anschließend so gering wie möglich sein. Und natürlich der letzte Punkt, bestmögliche Performance. Wenn Sie sich das, was Sie gerade gesehen haben, nämlich den aktuellen Netzplan dieses Produkts nochmal anschauen und dann im Vergleich sehen, wie das System aussah, als wir es übernommen haben, dann merken Sie erstens, dass Ihnen die Grafik bekannt vorkommt und zweitens merken Sie, dass das Ganze am Anfang ein kleines bisschen leichter aufgebaut war. Wir haben diesen typischen Fall, dass der Kunde am Anfang eben keine Redundanz hatte, keine wie auch immer geartete Redundanz. Und eben dann, wenn seine Datenbank kaputt gegangen ist oder wenn sein Webserver kaputt gegangen ist oder wenn sein Mailserver kaputt gegangen ist, eben im Dunkeln stand. Das heißt, er hatte dann zu diesem Zeitpunkt ganz einfach keine, wie auch immer geartete Funktionalität mehr. Diesen Cluster haben wir letztendlich sämtlichen Maßnahmen, sämtlichen Konzepten unterzogen, die wir für HA verfügen. Das heißt, wir haben zunächst mal natürlich die Webserver redundant ausgelegt und wir haben einen Load Balancer vorgeschaltet, sodass diejenigen, die von außen auf die Webserver zugreifen, über einen Load Balancer auf die Webserver kommen, auf diese Server verteilt werden, und in einem typischen Linux HA Setup ist es eben wegen des Load Balancers auch keine Schwierigkeit, wenn einer dieser Webserver kaputt geht. Denn wenn Sie sich 4 Webserver vorstellen und Sie stellen sich vor, dass einer von diesen 4 ausfällt, dann haben Sie immer noch 3, die funktionieren. Der Load Balancer merkt automatisch, dass dieser Webserver nicht mehr funktioniert und stellt keine neuen Verbindungen mehr auf diesen Webserver zu. Die Mail-Server sind ebenfalls redundant ausgelegt. Das heißt, es gibt in diesem Setup mittlerweile auch nicht mehr 4, es gibt noch viel mehr, aber es gab am Anfang dann 4 Mail-Server. Das heißt, 4 Mail-Server haben gleichzeitig E-Mails versendet. Und wenn diese 4 Mail-Server so waren, dass sie alle funktioniert haben, war es gut. Aber wenn einer ausgefallen ist, war es auch kein Problem, eben weil noch der andere da waren, die die Aufgaben dieses Mail-Servers übernehmen konnten. Wenn Sie ein HA-Setup planen, dann planen Sie natürlich so, dass nicht jedes System von Anfang an an der Lastgrenze steht, sondern Sie sorgen dafür, dass Sie am Anfang genügend Kapazitäten haben, um das System später in Ruhe erweitern zu können. Der nächste Schritt in dieser Situation war, die Datenbank redundant auszulegen. Ja, das heißt, Sie sorgen dafür, dass die Datenbank nicht mehr ein einzelner Rechner, ein Single Point of Failure ist, sondern Sie sorgen dafür, dass Sie mindestens 2 Datenbanken haben, die jeweils mit dem gleichen synchronen Datensatz ausgestattet sind. Was nicht heißen muss, dass die Applikation, die im Vordergrund läuft, prinzipiell ständig auf diese beiden Datenbanken zugreift, sondern was genauso gut heißen kann, dass diese beiden Datenbanken betrieben mit DRBD im Primary-Secondary-Modus laufen. Im Beispiel heißt das ganz konkret. Passiert das hier nach Wetterlage, oder? Okay, gut. In einem typischen DRBD Primary-Secondary-Setup haben Sie eben die Situation, ich meine, mich nervt schon, aber die Zuhörenden müssen es noch schlimmer nerven, glaube ich. Jetzt kann man es wahrscheinlich wieder nicht mehr verstehen, oder?
Haben Sie HA-Mikrofon? HA-Mikrofon?
Haben wir vielleicht einen Plan? Jetzt? Verstehen Sie mich? Naja, gut, dann. Klingt vielversprechend. Klingt besser. Naja, jetzt muss ich so reden. Das war gemeint. Ich war bei Datenbanken. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir haben mit DLBD... Das geht gar nicht. Dieses Mikrofon ist nicht ausgelegt für große Leute. Mal schauen. Jetzt? Nee. Naja. Also wirklich bequem ist das jetzt auch nicht, aber... Hemden haben einen Kragen, vielleicht geht das. Gut, dann normal sprechen. Hört man das? Ich glaube, jetzt hört man gar nichts, oder? Naja gut, dann schauen wir mal, ob wir so weitermachen können. Das ist eine gute Möglichkeit, Zeit zu schinden. Also, wir haben gerade eben die Situation gehabt, dass in diesem Cluster ein, oder wir haben gesagt, dass wir in einem Cluster zwei Datenbanken haben. Und wir haben in diesem Cluster prinzipiell nicht die Situation, dass alle Knoten innerhalb dieses Clusters oder dass alle Applikationsserver innerhalb dieses Clusters auf beide Datenbanken gleichzeitig zugreifen, sondern eben, weil wir DLBD haben, haben wir die Situation, dass die beiden Datenbanken im Secondary-Primary-Modus laufen. Nochmal zur Erklärung. Das heißt, auf einer Datenbank finden keine Schreibzugriffe statt. Keine Schreibzugriffe von der Applikation wenigstens. Die eine Datenbank kann das DLBD-Laufwerk auch nicht mounten. Um da noch kurz einzuhaken, ich glaube, das habe ich gerade eben nicht erwähnt. DLBD integriert sich in den Blocklayer, das habe ich schon erwähnt, aber DLBD ist anschließend im System als ganz normales Laufwerk, als ganz normale Device-Node in /dev verfügbar. Ja? Das heißt, Sie können DLBD prinzipiell genauso mounten, wie Sie jede andere Festplatte mounten können. Und das macht die ganze Sache relativ einfach, weil DLBD sich nahtlos in den Blocklayer integriert, ist das völlig egal, ob Sie einer Applikation eine Festplatte oder wie auch immer als Zugriffspunkt geben. Solange Sie das Ganze ins Dateisystem einhängen können und Sie können auf ein DLBD-Laufwerk ganz normal ein Dateisystem anlegen, funktioniert das einwandfrei. Die Datenbanken, die in diesem Setup laufen, sind nicht beide gleichzeitig aktiv. Auf einer läuft die Applikation, die eigentliche Datenbank. Dahin gehen die Daten und die Daten werden im Hintergrund von DLBD auf den zweiten Knoten repliziert. Um das Ganze dann noch kurz als Beispiel anzuführen, was würde passieren, wenn das Ganze eben nicht mehr so funktioniert, wie es soll. Ich mache da jetzt der Einfachheit halber mal die nächste Folie, damit man eben sieht, wie das Ganze mittlerweile auch aussieht. Sehen Sie, Sie haben hier die beiden Datenbanken. Das System ist zwischenzeitlich noch viel größer geworden. Es hat einen Klon gegeben. Wir haben das ganze System quasi einmal geklont. Und wir haben dann zweimal das gleiche System gehabt, das allerdings unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt. Wenn Sie nun mal auf den Datenbankteil links schauen, dann sehen Sie, wir haben eine redundante Datenbank. Wir haben ein DLBD dazwischen. Und diese beiden Datenbanken haben immer den gleichen Datensatz, aber nur eine wird von den Applikationen verwendet. Das heißt, wenn die eine Applikation ausfällt, dann wird der Heartbeat, der auf diesen beiden Datenbankrechnern, die hier eben links zu sehen sind, merken, dass sie ausgefallen ist und wird im Folgenden dafür sorgen, dass die andere Datenbank die Aufgaben der ausgefallenen Datenbank nahtlos übernimmt. Was Sie auf dieser Folie auch sehen können, ist die erste tatsächliche Evolutionsstufe dieses Systems, die Drei-Knoten-Replikation. Das hatte ich gerade eben schon erwähnt. Erstes Feature oder erstes wirklich großes neues Feature in DLBD 8.3.0, das morgen Nachmittag übrigens auch noch Subjekt oder Titel eines eigenen Vortrags hier sein wird, im gleichen Raum um 16 Uhr, war die Einführung der Drei-Knoten-Replikation. Drei-Knoten-Replikation also in dem Falle nicht nur die Replikation zwischen zwei Servern, die im gleichen Rechenzentrum unmittelbar nebeneinander stehen, sondern an einen dritten Standort hin. Sie sehen, es gibt hier einen zweiten Standort, ein zweites Rechenzentrum, mit dem ein System läuft, das genauso aufgebaut ist, wie das System, das im anderen Rechenzentrum läuft. Und es gibt zwischen diesen beiden Rechenzentren eine Crosslink oder eine Crosslink-Verbindung nicht, aber es gibt eine direkte Verbindung, eine Standverbindung, die 100 Megabit stark ist und die Replikation zwischen diesen Datenbanken erlaubt. Das führt dazu, dass Sie prinzipiell auf der Datenbank im anderen Rechenzentrum den gleichen Datensatz haben, wie Sie auf der Datenbank im ersten Rechenzentrum haben, sodass Sie theoretisch, und das ist der eigentliche Grund, warum man die Drei-Knoten-Replikation einsetzt, einen Side-Failover durchführen kann. Side-Failover bedeutet ganz konkret, wir haben den Normalzustand. Der Normalbetrieb ist nämlich der, dass Zugriffe aus dem Internet auf den IP-Range A per BGP, also per Routing-Protokoll, auf ein Quagga, auf einen Open-Routing-Daemon geleitet werden und dann im linken Rechenzentrum landen. Wir haben den Zustand, dass der IP-Range B, also ein anderes System, und das System, das im rechten Rechenzentrum von Ihnen aus gesehen steht, ist ja auch nicht inaktiv, sondern hat natürlich auch eine Aufgabe, ein anderes IP-Netz routet. Und was passiert jetzt, wenn einer dieser Router, wenn ein Router innerhalb dieses Netzwerks, oder wenn eine Netzwerkverbindung ausfällt? Stellen Sie sich vor, die Zugriffe, die aus dem Internet kommen,
werden eben nicht mehr über den Router auf der linken Seite geroutet, sondern der Router auf der linken Seite ist kaputt. Der Heartbeat im Cluster merkt, dass dieser Router nicht mehr antwortet, holt sich per Routing-Protokoll die IP-Adressen, den IP-Range, wird also im Internet verkünden, wird announcen im Internet, dass er jetzt für diesen IP-Range zuständig ist und sorgt dafür, dass alle Zugriffe, die auf den alten Cluster im nicht mehr verfügbaren Rechenzentrum gehen, jetzt auf sein lokales Rechenzentrum stattfinden. Dieses Site-Failover-Szenario ist kein besonders schönes und das impliziert normalerweise immer irgendeine Art von Interaktion desjenigen, der gerade verantwortlich ist. Das ist dann meistens der Bereitschaftshabende, sonntags morgens um 3. Und das Ganze führt allerdings dazu, dass selbst in einem Fall, in dem ein komplettes Rechenzentrum nicht mehr verfügbar ist, trotzdem noch eine Online-Verbindung vorhanden ist. Ja? Das läuft dann zwar nicht mehr mit der vollen Performance, Sie können sich vorstellen, dass dann, wenn der hier von Ihnen das rechte Teil im anderen Rechenzentrum plötzlich drei Aufgaben wahrnehmen muss, nämlich seine eigene und die beiden Aufgaben des Clusters im anderen Rechenzentrum, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr so performant, so schnell wie sonst. Aber die Seite ist online. Die Seite ist verfügbar und das ist in diesen Fällen eigentlich das, worauf man hinaus will. Wir haben eben keinen Downtime. Wir haben nichts, was den Kunden nach außen offensichtlich verkündet, es gibt ein Problem mit der Netzwerkverbindung. Nun haben wir in den Fällen, wo es ein Netzwerkproblem gab oder wo es ein Problem mit einem Rechenzentrum gab, mal überlegt, was eigentlich die Gründe für dieses Problem mit dem Netzwerk sind. Wir haben dann festgestellt, dass eigentlich immer dann, wenn das von Ihnen aus dem Bild zu sehende linke Rechenzentrum nicht verfügbar war, das Ganze kein Stromproblem war oder nicht deshalb, weil das Rechenzentrum gerade abgebrannt wäre, sondern was war eigentlich immer ein Netzwerkproblem. Das heißt, wenn das Rechenzentrum auf der linken Seite nicht erreichbar war, dann lag das fast immer daran, dass das Netzwerk da nicht funktioniert hat. Ich zitiere den zuständigen Netzwerkadministrator, ja, da hat sich eine Cisco-Box aufgehängt. Und wir haben uns dann überlegt, naja, wenn ein Site-Failover Arbeit ist, ziemlich viel Arbeit ist für den Bereitschaftshabenden sonntags morgens um 2, dann können wir ja mal überlegen, ob wir das Ganze vielleicht mit etwas weniger Bloat, mit etwas weniger Overhead auch auf die Reihe kriegen. Und da haben wir uns dann überlegt, naja, wir haben zwei Rechenzentren, die ohnehin schon durch eine Leitung verbunden sind. Möglicherweise besteht die Möglichkeit, eine zweite Leitung zwischen diesen beiden Rechenzentren zu bauen. Die Normalsituation, das heißt die, wenn beide Rechenzentren so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, ist diese. Sie haben das Internet, aus dem Internet kommen Zugriffe über den Provider A an das System 1 und Zugriffe über den Provider B an das System 2. Das Ganze funktioniert natürlich nach wie vor mit BGP, das heißt mit einem ganz normalen BGP-Announcing im Internet. Und wir haben uns überlegt, naja, wenn wir zwischen den beiden Systemen ohnehin eine Verbindung aufbauen können, weil wir schon eine haben und eine zweite zu legen, ist nicht so schwierig, dann können wir quasi so eine Art Schmalspur-Site-Failover-Szenario basteln. Nämlich ein Connection, ein Internet-Connection-Failover. Das Ganze ist letztendlich darin geendet, dass wir eben jetzt zwei Verbindungen zwischen den beiden Rechenzentren haben. Und wenn hier dieser Fall nicht mehr der Fall ist, das heißt, wenn der Provider A, das Rechenzentrum 1, aus irgendeinem Grunde nicht mehr zur Verfügung steht, dann wird der Router, den Sie hier rechts in der blauen Wolke als Provider B sehen, sich wiederum per BGP automatisch die Route, die IP-Adresse holen und dafür sorgen, dass alle Zugriffe, die auf diesen IP-Range stattfinden, durch sein lokales Netz über die dedizierte Standleitung ins andere Rechenzentrum weiterhin funktionieren. Daraus entnehmen Sie, dass die Leitung, die zwischen diesen beiden Rechenzentren gespannt ist, nicht den normalen Weg über das normale Routing nimmt, sondern dass es eben tatsächlich eine physikalische Verbindung ist. Die beiden Rechenzentren liegen nicht so weit auseinander, dass es völlig unmöglich wäre. Aber diese Leitung ist von Routing-Problemen nicht betroffen. Das heißt, wir haben in beiden Racks oben zwei Steckerleisten, wir stecken auf der einen Kabel rein, auf der anderen stecken es in den Switch und das funktioniert. Das heißt, wenn der Router oder wenn wer auch immer in dem Rechenzentrum 1 ein Problem hat, dann wird diese Verbindung trotzdem funktionieren. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen jetzt gerne vorstellen würde, allerdings in der Kürze der Zeit dann noch zu erklären, würde Stunden in Anspruch nehmen. Wir haben da auch irgendwelche Folien mal gehabt, die allerdings zu unübersichtlich waren, weil es da mittlerweile so viele Knoten im System gibt. Es ist ein System, das wir eigentlich im Reißbrett konstruiert haben. Das heißt, wir hatten von Anfang an die Spezifikation, die dieses System erfüllen sollte. Es geht da um eine Firma, die Salz produziert, den größten österreichischen Salzhersteller, der eben einen Virtualisierungscluster, einen ausgewachsenen Virtualisierungscluster haben wollte. Wir haben uns überlegt, naja, wir haben als Komponenten BLBD, wir haben Heartbeat, wir haben CSync2, wir können KVM relativ gut ans Heartbeat anschließen, das heißt, wir können dem Heartbeat sagen, dass er KVM oder in dem Fall war es, glaube ich, noch Xen, wenn ich mich richtig erinnere, entsprechend verwalten soll und haben angefangen, dieses Setup zu planen. Voraussetzungen für dieses Setup waren von Anfang an höchste Redundanz, das heißt, wenn dieses System ausfällt, dann muss es ein zweites, völlig baugleiches System möglichst an einem anderen Standort geben, dass die Aufgaben dieses Clusters, dieses kompletten Clusters, ohne Schwierigkeiten übernehmen kann. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann steht bei dieser Firma die Produktion still und nichts ist schlimmer für eine Firma, als wenn die Produktion stillsteht. Das heißt, wir waren in der Lage, von Anfang an ein Setup zu konstruieren, das alle diese Anforderungen erfüllt. Rausgekommen ist dabei ein Setup, das sich auf zwei verschiedene Rechenzentren verteilt. Diese beiden Rechenzentren sind per 10 Gigabit Leitung miteinander direkt verbunden. Es gibt auf beiden Seiten exakt die gleiche Anzahl von Clusterknoten. Es gibt auf beiden Seiten auch ähnlich konfigurierte Systeme. Und wir replizieren Daten zwischen diesen beiden Rechenzentren. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten DLBD und wir haben dann auch noch einen DLBD-Proxy dazwischen, der dann morgen auch nochmal Teil des Vortrags sein wird. Und sorgen dafür, dass die Datensätze in beiden Rechenzentren zu jedem Zeitpunkt zu 100% identisch sind. Das bietet dem Kunden die Möglichkeit, zwischen zwei Rechenzentren jederzeit nahtlos hin und her zu schalten. Eben im Hinblick auf das gerade eben Gesehene. Wir haben auf diesem Kundensystem Rechner, auf denen teilweise 30 Xen-Instanzen laufen. Jede dieser virtuellen Maschinen hat eine andere Aufgabe. Wir haben entsprechende weitere Vorkehrungen getroffen, die fehleranfällig sind. Das Schöne an diesem System ist eigentlich die Tatsache, dass wir dieses System nicht warten. Klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber das liegt nicht daran, dass wir das System nicht warten wollten, sondern das Schöne an dieser Lösung ist eigentlich, dass der Kunde in der Lage ist, sein System selbst zu warten. Der Kunde hat im Haus das Knowledge, um dieses System zu warten, aber dieses System ist von seiner Komplexität her durch den Einsatz der offenen Komponenten, nämlich durch den Einsatz von DLBD, von Heartbeat und von Xen in diesem Falle, so gut dokumentiert und so gut verwendbar, dass der Kunde selber warten kann. Aber das ist natürlich auch wieder ein Kostenvorteil, wenn ein Kunde ein solches HA-Setup da eben entsprechend selber warten kann. Letztendlich haben wir das System, was der Kunde haben wollte, so implementieren können, wie er es wollte. Es gab da bei diesem Kunden am Anfang größere Schwierigkeiten, weil man nicht davon überzeugt war, dass man dieses Setup so konstruieren konnte. Und dann war eine Windows-Lösung im Raum, relativ lustig war teilweise. Heute wissen wir, dass diese Lösung, so wie sie da vorgesehen war, mit Windows nie funktioniert hätte, aber gut. Um das Ganze nochmal zu summieren, zwei Setups habe ich Ihnen vorgestellt, die einen dann ohne Bilder, weil die überlegenen Listen einfach zu groß gewesen wären, um sie zu zeigen. Aber mit Linux lässt sich Hochverfügbarkeit mit einfachsten Worten mit Linux relativ gut implementieren. Sie haben die Möglichkeit, mit DLBD Daten innerhalb eines Clusters oder innerhalb eines Cluster-Netzwerks zur Verfügung zu stellen. Sie können drei Knotenreplikationen durchführen, das heißt, Sie können auf mehrere Standorte Ihre Daten replizieren. Und Sie haben letztendlich die Möglichkeit, das Ganze ordentlich zu überwachen. Nagios habe ich jetzt hier nicht großartig erwähnt, aber Nagios ist natürlich auch Teil dieser Komponente, weil Nagios das Ganze entsprechend überwacht. Das heißt, Nagios sorgt dafür, dass die einzelnen Dienste auf den Rechnern, auf denen sie laufen sollen, beziehungsweise sorgt nicht dafür, überprüft es wenigstens. Und das Ganze funktioniert tatsächlich. Ich kann Ihnen aus der Praxis, aus der Erfahrung sagen, dass wir sehr, sehr selten Schwierigkeiten haben mit irgendwelchen Rechnern, denen die Hardware eingegangen ist. Ein Beispiel oder ein sehr lustiger Satz, den ich mal gehört habe von jemandem, war, als wir sein Konzept, sein System gesehen haben und er zu uns gekommen ist und gefragt hat, was kann ich tun, damit mein System endlich nicht mehr offline ist alle zwei Wochen. Und wir gesehen haben, naja, er hat zwei Webserver, hat eine Datenbank. Und wir haben ihn dann gefragt, was machen Sie, wenn die Datenbank eingeht? Und er hat uns geantwortet, naja, das darf halt nicht vorkommen. Das hatte dem Server keiner gesagt. Die Datenbank hat sich dann bisweilen anders entschieden. Aber mit eben diesen Mitteln, die wir gerade eben vorgestellt haben, können Sie mit Linux, mit Bordmitteln Hochverfügbarkeit entsprechend. Sagt mein Umi, dass ich 35 Minuten geredet habe. Angesichts meines Sprechtempos waren es wahrscheinlich 55. Gut, aber ich denke, die Gelegenheit ergibt sich ganz gut, um hier an der Stelle jetzt Fragen anzubringen. Zeigt sich eigentlich, dass dieses Thema ein Thema ist, wo sehr, sehr viele Leute Fragen haben und ich denke, das kann man dann ganz gut einbringen.
kurz nur, das C-Sync 2, ist das freie Software?
Selbstverständlich. C-Sync 2 steht unter GNU General Public License. Wir sind die Guten, wir machen fast alles mit GPL. Und das Ganze kann man auf, ich glaube, da gibt es noch gar keinen, Taubwolf von, aber es liegt jedenfalls im Git und das gibt es auf oss.lim.com. Ja? Kann man sich da runterladen, es gibt das auch als Debian-Paket in...
Debian-Paket, genau. Es gibt
Genau, es gibt eigentlich fast alles davon. Da vielleicht noch kurz zur Erklärung, weil ich da gerade eben nicht so ganz detailliert drauf eingegangen bin. Das Schöne an C-Sync 2 ist auch die Tatsache, dass es sehr, sehr einfach zu konfigurieren ist. Wir haben eine Konfigurationsdatei, in die tragen Sie an, welche Dateien synchronisiert werden sollen. Und C-Sync 2 kümmert sich eigentlich um den Rest. Also es ist im Gegensatz zu Puppy, wo Sie irgendwelche Datenbanken aufsetzen und keine Ahnung was machen, relativ easy zu handhaben.
Sind auch Active-Active-Cluster-Geschichten schon implementiert worden?
Ist natürlich abhängig
von Dateisystemen und von Anwendungen, das ist dann vollkommen klar.
Ja, Active-Active-Setups sind mit DRBD möglich, da gibt es dann morgen im Vortrag zu DRBD 8.3 noch weitere Informationen zu. Wie Sie schon gesagt haben, das Dateisystem stellt natürlich Einschränkungen und so weiter und so fort, aber Primary-Primary-Setups, also Setups, in denen prinzipiell auf beide DRBDs gleichzeitig geschrieben wird, sind von DRBD aus kein Problem, das funktioniert. Es gab auch mal den Ansatz, das mit OCFS2 zu machen, wenn ich mich erinnere, aber das war zumindest mit Debian Edge eine ganze Zeit lang nicht möglich. Ob es in Lenny besser geht, weiß ich nicht. Fakt ist, es geht. Es geht, es funktioniert.
Wie lange dauert das BGP-Failover auf dem Wahn in der Praxis?
Naja, das hängt davon ab, wie schnell die BGP-Routen sich im Netz ankündigen. Sagen wir es mal so. Wir haben es erlebt, dass das Ganze innerhalb von 2 Minuten funktioniert und wir haben es auch schon erlebt, dass das Ganze 5 Minuten braucht. Fakt ist, irgendwo in dem Bereich wird es liegen und 5 Minuten Downtime sind dem Kunden in der Regel lieber als 5 Stunden Downtime. Deswegen ein Punkt, den sehr, sehr wenige Leute beachten, wenn sie so ein Setup planen, ist natürlich die Tatsache, dass Hardware sich zum Beispiel als Ersatz nicht ganz einfach beschaffen ist. Und da gibt es dann Leute, die kaufen sich irgendwelche riesigen HP-Kisten für viel, viel Geld, haben keine entsprechenden Service-Level-Agreements und dann geht ihnen den Ding ein RAM-Riegel ein und sie warten 3 Tage auf das Austauschgerät. Oder 3 Tage auf den Austauschriegel, je nachdem. Und das ist natürlich auch ein Nachteil von solchen Lösungen und ein Vorteil bei einem HA-Setup. Aber wenn Sie so ein tatsächliches Cross-Site-Setup haben, wo Sie in der Lage sind, entweder eine Internetverbindung oder das ganze Rechenzentrum, die ganze Applikation von einem auf ein anderes Rechenzentrum zu verlagern, dann wird das normalerweise zwischen 2 und 5 Minuten dauern. Bis auf irgendwelche Server in, wo war das, Pakistan? Die kriegen es möglicherweise nicht mit, aber das ist ein anderes Thema.
Kann man mit DRBD ähnliche Szenarien umsetzen, wie wenn ich eine synchrone Replikation über eine SAN machen würde?
Nochmal bitte.
Kann man mit DRBD ähnliche Szenarien umsetzen, wie wenn ich eine synchrone Replikation mit einer SAN machen würde?
Prinzipiell schon, ja. Wobei ich da vielleicht vorschlagen würde, dass Sie gleich den Kollegen Herrn Haas noch fragen. Der Haas ist ebenfalls bei der Limbit. und ist bei uns auch für DRBD, nicht Entwicklung, aber zumindest für DRBD-Konzeption zuständig. Es geht prinzipiell natürlich. Inwieweit da dann Schritte notwendig sind, um das Ganze an ein spezielles Setup anzupassen, müsste sich halt herausstellen. Aber,
Okay, weitere Fragen? Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt,
Eine Anmerkung dazu noch, das sind dann nämlich auch die Schlussfolien, wo der Herr sich eben schon darüber beschwert hat. Wenn man uns fragt, wie stabil halten wir die Lösungen, dann die Lösungen, die wir verkaufen, dann sagen wir normalerweise, unsere Bereitschaft schläft nie. Aber wenn sie wollte, dann könnte sie. Und das ist so das Credo, unter dem wir unsere Lösungen eigentlich anbieten und verwalten. Und wenn Sie noch irgendwelche Fragen zum Thema DRBD haben, dann stehen sowohl der Haas als auch ich gleich gerne noch hier persönlich zur Verfügung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und morgen dann den Vortrag um 16 Uhr zum Thema DRBD 8.3.0. Also was gibt es Neues in dieser Version von DRBD? Vielen Dank.